Heute bei «Apropos» – ein Ex-Präsident vor Gericht.
A new precedent has been set for this nation. For the first time in America's history, a former president of the United States has been indicted.
Heute am Dienstag muss Donald Trump in New York vor Gericht erscheinen.
The president, former president, will be treated like everyone else in this country.
Der Prozess dreht sich Schweigegeld, wo der ehemalige Präsident im Vorfeld von seiner Wahl im Jahr 2016 an eine Pornodarstellerin gezahlt hat. Es ist nicht die erste Untersuchung gegen den Trump, aber sicher die außergewöhnlichste und die, wo bisher am weitesten gekommen ist. Noch nie hat ein Ex-Präsident in den USA als Angeklagter vor Gericht erscheinen müssen. Dazu noch einer, der gerne nochmal Präsident werden möchte. Wieso kommt es gerade jetzt zu diesem Prozess? Und was bedeutet das alles für Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr in den USA? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fehlmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, Donald Trump, der wird den heutigen Tag vermutlich lieber in seiner Residenz in Mar-a-Lago in Florida verbringen. Aber er wird heute in New York erwartet, vor Gericht. Was genau erwartet ihn dort?
Ja, er würde wahrscheinlich am liebsten im Wägeli auf seinem Golfplatz rumfahren, aber jetzt muss er eben vor Gericht und dort wird ihm der Richter, der Juan Merchan, wird ihm die Anklagepunkte vorlesen, wo die Staatsanwaltschaft ihm zur Last legt. Die Anklagepunkte sind bisher geheim und üblicherweise müssen Anklagte dort auch ihre Fingerabdrücke geben, digital, und dann aber ein Polizeifoto noch von sich machen, sogenannten Mugshot, den wir alle schon häufig gesehen haben.
Also er geht eigentlich durch das gleiche Prozedere wie jeder andere oder jede andere Anklagte auch.
Genau.
Wie einmalig ist das, dass ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht muss erscheinen?
Ja, sehr. Aber es ist das erste Mal in der Geschichte der USA. Es hat schon Fälle gegeben, wo man einen Präsidenten vor Gericht stellen konnte, Richard Nixon zum Beispiel. Aber der ist dann gerade begnadigt worden von seinem Nachfolger. Der Bill Clinton hat gelogen vor dem Kongress. Den konnte man wegen Meineid vor Gericht stellen. Und das ist alles nicht passiert, weil der Präsident in den USA fast ein bisschen verehrt wird. Und auch aus politischen, praktischen Gründen, weil man einfach nicht will, dass einer von seinem Nachfolger dann aus politischen Gründen verfolgt werden zum Rache nehmen.
Good evening. We're coming on the air a bit earlier than usual because of breaking news at this hour. A grand jury here in New York City has just handed up an indictment against former President Donald Trump, making him the first former president in U.S. history to face criminal charges. This, of course, is unprecedented.
Beim Donald Trump ist das jetzt anders. Am letzten Donnerstag ist die Anklage bekannt worden. Wie überraschend ist das gewesen?
Ja, ziemlich. Also man hat gewusst, dass es irgendwann einen Entscheid geben wird in dem Fall über eine Anklage. Aber es hat vorher geheissen, bis Ende April wäre da gar nicht mehr entschieden. Und plötzlich ist dann die Anklage doch da gewesen. Und da kann man eine interessante Lehre daraus ziehen. Das Ganze ist ein Fall vor einem lokalen New Yorker Gericht. Und was man weiss in dem Fall, kommt fast alles von einigen wenigen Journalisten, die sich intensiv damit beschäftigen. Und sie sind darauf angewiesen, dass es Leaks gibt und sie mal etwas mitbekommen oder sie aus mit ihrer Erfahrung halt Hinweise interpretieren, eben weil das Verfahren geheim ist.
Was weiss man denn, um was es in dieser Anklage jetzt geht?
Was wir wissen, ist, dass der zuständige Staatsanwalt Alvin Bragg ermittelt hat wegen dem Schweigegeld, das Donald Trump der Pornodarstellerin Stormy Daniels hat vermitteln. Und das wissen wir darum, weil ihm Trumps Anwalt, Michael Cohen, der hat das Schweigegeld damals gezahlt. Der ist schon verurteilt worden auf Bundesebene von einem Bundesgericht wegen Steuerhinterziehung und wegen Verstößen gegen die Vorschriften zu der Wahlkampffinanzierung. Der hat sich auch schuldig bekannt. Die Frage ist jetzt, was hat Donald Trump für eine Rolle gespielt in dem Ganzen und was könnte ihm vorgeworfen werden und nicht nur im Michael Cohen, seinem Anwalt. Und nach dem, was man bis jetzt weiss, könnte ihm Trump vorgeworfen werden, dass er die Buchhaltung von seiner Firma gefälscht hat. Also das ist so abgelaufen, dass der Cohen in der Stormy Daniels das Schweigegeld überwiesen hat und der Trump hat es nachher dem Cohen zurückerstattet in mehreren Zahlungen. Und in der Buchhaltung ist dann das eingetragen worden als Anwaltsgebühren. Und der Vorwurf könnte lauten, dass er mit dem probiert, das Schweigegeld zu vertuschen. Mhm. Und zum anderen dürfte der New Yorker Staatsanwalt eben versuchen, Trump seine Buchhaltungsfälschung mit einem Verbrechen zu verknüpfen, also einer schweren Straftat. Und da käme zum Beispiel Gesetz zur Wahlkampffinanzierung in Frage. Der Strafverfolger könnte dann argumentieren, dass Schweigegeld an Stormy Daniels, das ist über dem Trump seine Firma gezahlt worden. Und er könnte argumentieren, mit dem habe die Firma von Trump in seiner Kampagne eine Wahlkampfspende gemacht. Und die Wahlkampfspende, die müssen wir eben offen deklarieren. Und die hätte im Trump seine Wahlkampagne auch müssen in offiziellen Rechenschaftsberichten anzeigen. Das ist eben genau darum, weil es um so viel Geld geht, werden die Wahlkampagnen auch dazu angehalten oder müssen sehr viel Rechenschaft darüber ablegen, von wem sie wie viel Geld bekommen haben.
Mhm. Es geht also darum, ob das Geld in den Wahlkampf von Trump geflossen ist. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht noch mal zurück ins Jahr 2016. Was genau war damals schon wieder ein Fall Stormy Daniels gewesen und welche Rolle hat er gespielt in diesem ganzen Präsidentschaftswahlkampf?
Wir müssen sogar noch weiter zurückgehen. Wir müssen ins Jahr 2006 zurückgehen. Und Stormy Daniels sagt, sie hatte damals Sex mit dem Trump. Und zwar am Rand eines Golfturniers. Sie war bei ihm das Weite am Lake Tahoe im Nevada. Und eine ähnliche Geschichte erzählt auch eine zweite Frau, Karen McDougal. Und sie, Karen McDougal, hat die Geschichte am Ende vom Wahlkampf 2016, in der letzten Woche, wo es wirklich um die Entscheidung geht, potenziell, den Medien verkauft, im National Enquirer. Das ist so ein furchtbares Revolverblatt, das gerne über Aliens und andere Absurditäten schreibt. Und der Chefredakteur hat der Karen McDougal für die Geschichte $150,000 gezahlt. Und jetzt kommt eben etwas für die USA sehr speziell. Der hat die Geschichte nicht publiziert, sondern hat ihm Trump seinem Anwalt angerufen und gesagt, hey, wir haben im Fall da die wahnsinnige Geschichte, die deinem Kandidat könnte schaden, kaufst du uns die ab. Und dann hat ihm Trump seinen Anwalt für $130,000, glaube ich, die Geschichte von dieser Karen McDougal abgekauft und hat dann gleichzeitig sich auch erinnert daran, dass jetzt Stormy Daniels auch noch eine Geschichte auf Lager hat, die sie auch schon mal in einer Zeitung erzählt hat, aber dann plötzlich ist es wieder ruhig geworden, dass sie die auch irgendwo verkaufen könnte und hat dann dieser Stormy Daniels auch Geld angeboten. Das waren $130,000 gewesen. Damit sie ihre Geschichte nicht erzählt, das hat dann so ein Stillhalteabkommen gegeben, ein Non-Disclosure Agreement, wie das in den USA heisst.
Und am Schluss wissen wir, hat Donald Trump den Wahlkampf gewonnen. Und die Geschichte von diesen beiden Frauen, die ist erst sehr viel später erschienen, oder?
Ja, es ist aber dann im Nachhinein eben doch rausgekommen. Und dann haben dann auch die Ermittler, Bundesermittler gegen Anwalt Cohen auch ermittelt. Die Washington Post hat dann die ganze Geschichte ausgegraben. Ich glaube, es war einfach in den Details zu saftig gewesen, um dann wirklich unter dem Deckel zu bleiben. Und auch Stormy Daniels erzählt heute sehr offensiv, obwohl sie damals Geld bekommt, was dann eigentlich ihrer Ansicht nach passiert ist.
I believe without a shadow of a doubt in my heart, and some people argue that I don't have one of those, but whatever, that I was doing the right thing. I turned down a large payday multiple times because one, I didn't want to kiss and tell and be labeled all the things that I'm being labeled now. I didn't want to take away from the legitimate and legal, I'd like to point out, career that I've worked very hard to establish. And most importantly, I did not want my family and my child exposed to all the things that she's being exposed to right now.
Wieso kommt denn die Geschichte jetzt wieder zum Vorschein? Also wer hat das Ganze jetzt vor Gericht gebracht?
Das ist ein Staatsanwalt von der Stadt New York, der heißt Alvin Bragg. Und Staatsanwälte werden in den USA vom Volk gewählt. Der hat sich halt also müssen einen Wahlkampf machen und in der Regel gehört die dann auch zu einer Partei. Der Alvin Bragg ist ein Demokrat. Und in New York ist auch eine grosse Mehrheit der Wähler demokratisch. Und er hat im Wahlkampf versprochen, dass er werde sein Nötiges tun, um den Trump vor Gericht zu stellen. Man hat vorher schon gewusst, die Ermittlungen sind jahrelang gelaufen. Man hat gewusst, da ist etwas im Tun. Und er hat gesagt, er werde, wenn es die Fakten zulassen, Trump vor den Richter bringen.
Bekannt worden sind die Zahlungen ja schon 2018. Warum kommt das erst jetzt vor Gericht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und der Trump sagt ja, weil er jetzt halt Kandidat sei und weil die Demokraten einfach verhindern, dass er nochmal zum Präsident gewählt wird. Der Staatsanwalt sagt dazu nicht viel. Er sagt, er ließe sich nur vom Recht und von den Fakten leiten. Also was man weiss, ist, dass die Zahlung schon lange untersucht worden ist von den Vorgängern von Bragg und seinem Team. Jetzt sind zwei Staatsanwälte dran gewesen, das zu untersuchen. Und die haben ihm aber keine Priorität gegeben, weil sie gemeint haben, sie hätten noch viel besseres Material gegen Trump. Und dann ist der Bragg ins Amt gekommen, hat sich das bessere Material angeschaut und ist von dem aber nicht überzeugt gewesen. Hat dann diesen Teil eingestellt und hat aber gefunden, er ließ die Stormy Daniels Unterlagen noch einmal genau anschauen, hat weitere Zeugen befragen und ist jetzt offenbar zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es reicht, um den Trump anzuklagen und dass er das offenbar auch machen muss.
Juristisch ist das Ganze ja schon recht außergewöhnlich, dass das jetzt vor Gericht kommt. Und dann ist auch noch außergewöhnlich, dass das Ganze vor einem Gericht in New York stattfindet. Könnte das dann überhaupt einen möglichen Wahlbetrug auf nationaler Ebene feststellen?
Ja, das ist völlig offen. Es ist auch nicht klar, ob das Gericht das wirklich müsste. Und die Experten reden da von einer sogenannten untesteten Rechtstheorie. Weil man eben probiert, ein Gesetz von der Stadt New York, nicht einmal vom Bundesstaat, sondern von der Stadt New York, zu verknüpfen mit dem nationalen Wahlkampffinanzierungsgesetz, weil eben noch nie ein Gericht sich genau mit diesen präzisen Fragen hat müssen beschäftigen, wer denn genau was beurteilt. Wir müssen aber immer uns vor Augen halten, das ist das, was wir aufgrund von der bisherigen Berichterstattung von einem Geheimverfahren wissen. Es ist durchaus möglich, dass der Staatsanwalt Bragg noch andere Beweise gefunden hat, die ihm die untestete Rechtstheorie ersparen und er sich auf klarere Fakten stützen kann.
Es ist ja nicht die erste und vielleicht auch nicht die letzte Untersuchung gegen den Donald Trump. Mit welchen Vorwürfen ist er sonst noch konfrontiert?
Ja, eine ganze Menge. Also vielleicht noch kurz, es ist wie in der Schweiz, in den USA. Die Justiz ist auf mehreren Ebenen tätig. Auf der Ebene der Bundesstaaten, von der Städte wie New York jetzt. Auch in Bundesstaaten verläuft der Fall in Georgia. Und dann gibt es noch die Bundesebene, Federal Level. Das ist wie in der Schweiz mit den Kantonen und dem Bund. Auf der Ebene der Bundesstaaten läuft noch ein Strafverfahren in Georgia. Dort hat Trump probiert, das Wahlresultat der Wahlen 2020 zu beeinflussen. Das war alles schon ausgezählt. Und er hat dann im Wahlverantwortlichen angerufen und gesagt, find mir 11'000 Stimmen, damit ich gewinne. Dann läuft auf der Bundesebene ist ein Sonderermittler tätig, der vom Justizministerium eingesetzt worden ist. Der untersucht den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar und alle Vorfälle rundherum. Dort geht es um die Frage, ob Trump probiert hat, die Wahl von seinem Nachfolger zu verhindern. Und dann hat Donald Trump ja auch noch ein Geheimdokument mitgenommen, wo er das Weiße Haus verlassen hat im Januar 2021. Und wegen dem läuft auch noch eine Strafuntersuchung gegen ihn. Dann ist offenbar eine weitere Untersuchung hängig, wo man nicht allzu viel weiss. Dort geht es um Kredit, wo im Trump sein soziale Netzwerk Truth Social überkommen, aus zweifelhaften Quellen offenbar. Und dann gibt es noch zwei Zivilklagen. Die eine ist im Staat New York, dort ist eine Staatsanwältin wiederum, aber vom Bundesstaat, nicht von der Stadt. Die sagt, Trump hat seine Besitztümer, Hotels und Golfplätze zum Beispiel überbewertet, wenn es ihm Genütz zeigt, um sich billigere Kredite zu erschleichen. Und dann gibt es noch eine Autorin, die ihn anklagt, er habe sie vergewaltigt in den 90er Jahren in einer Umkleidekabine von einem Warenhaus und ihn auch noch wegen Verleumdung angeklagt hat, weil er behauptet hat, sie habe mit dem gelogen. Mhm. Also eine ganze Schwette.
Eine ganze Schwette. Und jetzt kommt ein Fall zur Anklage. Wieso gerade der Fall rund um Stormy Daniels?
Ja, das ist auch wirklich eine sehr gute Frage und ich habe darüber auch länger mit Kollegen diskutiert. Also, New York ist offenbar einfach der Staatsanwalt schneller zu Potte gekommen, hat einfach die Untersuchungen abgeschlossen und das Gefühl gar heimgesetzt. Man kann natürlich auch behaupten, der Staatsanwalt will sich jetzt profilieren und der hat das jetzt einfach möglichst schnell machen wollen. Die Kollegen haben auch gefunden, ja, es wäre doch gescheiter gewesen, wenn eine andere Anklage zuerst gekommen wäre, zum Beispiel die in Georgia, die viel konkreter ist, viel schwerere Delikte, eben Wahlbeeinflussung etc. Und ich bin zwar mit dem einverstanden einerseits, aber andererseits, wenn dann Staatsanwälte von verschiedenen Bundesstaaten und das andere Ermittler auf Bundesebene sich würde davon absprechen, wer wenn welche Anklage vorantreibt, das wäre ja dann genau ein Beleg für die politisierte Justiz, wo sie eigentlich nicht sein soll. Eigentlich sind alle die Ebenen unabhängig voneinander, die treiben ihre Ermittlungen voran und wenn sie fertig sind, dann mache ich die Anklage oder auch nicht. Und nachher geht es vor den Richter und vor einer Jury und also das Geschworenengericht und die entscheidet dann über die Schuld oder nicht. Da muss man, glaube ich, einfach aus meiner Sicht die Justiz schaffen und dem seinen Lauf lassen.
Was sagt denn der Donald Trump zu all dem?
Ja, er sagt, es sei alles eine politische Hexenjagd. Also einerseits sei er unschuldig. Im Fall Stormy Daniels bestreitet er zwar nicht, dass es Schweigegeld gegeben hat, aber er sagt, er habe nie mit ihr Sex gehabt. Sie hätten einfach erpresst, damit er ihr Geld geben müsse. Dann sagt er, es sei schon alles untersucht worden, nie etwas gefunden worden. Und im Großen und Ganzen sagt er eben, dass eigentlich Demokraten einfach gegen den Justizapparat als Waffe brauchen, zum einen der Favorit der republikanischen Kandidaten an einer Kandidatur hindern für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2024.
Der Trump hat ja vor kurzem seinen Wahlkampf gestartet für die Präsidentschaftswahlen 2024. Was bedeutet die Anklage jetzt für den Wahlkampf von Donald Trump?
Ja, zuerst mal ist es ein rechter Boost für ihn, also zumindest bei den Republikanern. Er hat Aufwind, es haben sich alle hinter ihm vereint, alle müssen über ihn reden, alle müssen Stellung beziehen. Das Beispiel der Mike Pence, der ist sein Vizepräsident, der hat eigentlich mit ihm gebrochen nach dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021. Er verteidigt ihn jetzt wieder durch alle Böden in Fernsehinterviews.
Well, I think the unprecedented indictment of a former president of the United States on a campaign finance issue is an outrage.
Aber wie das Ganze bei der breiten Wählerschaft ankommt, das wissen wir nicht. Also es ist schon davon ausgegangen, dass es ihm wird schaden, weil es halt seine Glaubwürdigkeit in Frage stellt.
Mhm. Wie überraschend ist das, dass sich die Republikanische Partei sozusagen geschlossen hinter ihn stellt?
Es ist zum einen schon sehr überraschend, weil Donald Trump ist einer, wo eine Politik vertritt und auf eine Art und Weise politisiert, die sehr, sehr problematisch ist. Und andererseits ist es aber doch auch nicht so überraschend, weil Donald Trump ist der am meisten Unterstützung bei der Basis der Republikaner hat. Und die Republikaner scheuchen, ihm zu widersprechen oder gegen ihn anzutreten, weil sie Angst haben, dass sie dann nachher die sind, die am Rand landet und er wird einfach trotzdem weitermachen, so wie er wird. Und den meisten bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als ihm mal den Rücken zu stärken. Der Ron DeSantis zum Beispiel, sein ärgster Konkurrent, hat es so probiert, dass er gesagt hat, ja, er würde Trump nicht ausliefern. Der Ron DeSantis ist Gouverneur von Florida, wo der Trump wohnt. Also falls sie ihn wollen verhaften, würde er ihn dann nicht ausliefern. Er hat dann aber auch noch so ein bisschen maliziös gesagt, ja, er wüsste halt nicht so, wie das sie mit Schweigegeld für Pornostars. Also er hat probiert, so ein bisschen den Trump als Charakterlump darzustellen, aber sich trotzdem hinter ihn stellen. Und das zeigt, wie schwierig das ist für die Republikaner. Jetzt, wo der Trump quasi alle Aufmerksamkeit auf sich hat, alle Sauerstoff in dieser politischen Debatte braucht, sich überhaupt ein eigenes Profil zu geben. Also redet ja niemand über Politik im Moment. Darüber, wie dass man zum Beispiel Migrationssituation in den Griff bekommt, wie dass man die Wirtschaftslage verbessern in den USA. Man redet ja nur darüber, wenn der Trump wie vor einem Richter landen wird.
Dass Politik fast in den Hintergrund tritt. Wenn ich dir zulasse, dann habe ich das Gefühl, der Prozess, der könnte Donald Trump am Schluss sogar nützen in diesem Wahlkampf.
Ja, unmittelbar schon. Also er behauptet, er habe jetzt innerhalb von 24 Stunden ähnlich viel Geld gesammelt, wie er vorher in einem Monat gesammelt hat. Das hat man auch gesehen, wo die FBI-Razzia bei ihm in Mar-a-Lago war, wegen der Geheimdokumente. Sofort ist ihm Geld zugeflossen. Ob es ihm langfristig wird nützen oder nicht, ich glaube, das muss man noch ein bisschen abwarten. Es hängt sehr davon ab, wie jetzt die Verfahren verlaufen und was da alles noch dabei rauskommt.
Er selber, er bedient ja schon länger das Narrativ von einer Hexenjagd gegen ihn. Wie stark politisch ist denn die Anklage tatsächlich?
Das weiss man einfach nicht. Also bevor man nicht die Anklagepunkte auch konkret sieht, wage ich da nicht ein genaueres Urteil. Aber was man ihm schon mal gut hält, ist, es ist schon nicht ganz auszuschließen, dass es politische Erwägungen genau drin gibt. Also, der Staatsanwalt ist vom Volk gewählt, in einem stark demokratischen Staat. Er hat einen Anreiz, ihn anzuklagen, weil das sein Profil erhöht, weil man dann von ihm redet, weil jeder weiß, wer das er ist. Sogar in der Schweiz kennen wir den Alvin Bragg, obwohl wir die Namen von der Schweizer Staatsanwalt nicht kennen. Aber die USA sind ein Rechtsstaat, einer, der für uns manchmal schwer verständlich ist, aber es ist ein Rechtsstaat und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Staatsanwalt ihn würde anklagen, ohne dass er auch tatsächlich Beweise hat, wo das rechtfertigt, weil sonst würde er auf der Nase landen.
Mhm. Wie wird es denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen in diesem Prozess?
Im Moment haben wir riesige Aufregung und am Dienstag am Abend wollte Donald Trump schon bereits wieder in Mar-a-Lago sein und nochmal eine Pressekonferenz abhalten, wenige Stunden nach seinem Termin beim Richter. Aber nachher wird es erst einmal ganz lang gar nichts passieren. Also die Anwälte und Gericht werden einander Briefe hin und her schicken, der Richter muss dann entscheiden, kommt es zu einem Prozess. Dann wird Trump alles machen, um das zu verzögern, dass überhaupt der Prozess könnte anfangen. Er wird einen Richterwechsel verlangen und sagen, der gleiche Richter hat schon gegen meine Trump-Firmen ermittelt, das geht gar nicht, da ist vorgenommen. Dann ging es darum, ein Geschworenengericht einzustellen. Da kann man tagelang, wochenlang, monatelang darum streiten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es überhaupt vor der Wahl 2024 zu einem Urteil könnte kommen.
Wie gross ist denn Stand heute die Chance, dass es zu einer Verurteilung von Donald Trump wird kommen?
Ja, warte, ich hole mal meine Kristallkugel. Nein, also im Ernst. Im Zusammenhang mit dem 6. Januar und der Wahl 2020 hat Trump wirklich Sachen gemacht, die nicht gehen. Die schlimme Sachen sind, die zeigen, dass er den Rechtsstaat nicht respektiert, dass er die Demokratie nicht respektiert. Die Frage dort ist, was man ihm direkt beweisen kann. Im Strafrecht ist ein enger Bezug nötig zwischen den Taten und der Absicht von dem, der das gemacht hat. Man muss können ganz genau sagen, wer hat wann was gemacht. Und man muss ihm können beweisen, dass er absichtlich etwas Strafbares gemacht hat. Und in New York, da müssen wir wirklich jetzt einfach mal schauen, was die gegen ihn aus dem Hut zaubert. Ich gehe nicht davon aus, dass der Donald Trump persönlich der Buchhalter ist von seiner Firma. Er hat auch nicht persönlich hineingeschrieben, dass sie Rechtsgebühren waren. Also wie das ihm da genau probiert nachzuweisen, dass er persönlich etwas gemacht hat oder etwas befohlen hat, was strafbar war, da bin ich sehr gespannt drauf.
Wenn das Urteil würde fallen, bevor die Präsidentschaftswahl 2024 stattfindet, könnte die Person, die rechtlich verurteilt worden ist, überhaupt noch Präsident werden?
Rechtlich ja. Also es gibt drei Voraussetzungen dafür, zum Präsident von der USA oder zu der Präsidentin im Übrigen von der USA gewählt werden. Man muss 35-jährig sein, in den USA geboren sein, darum mit der Arnold, ist der Arnold Schwarzenegger nie in Frage gekommen. Und man muss mindestens 14 Jahre im Land gewohnt haben. Faktisch weiss man aber nicht, ob das möglich wäre. Also es hat auch schon Beispiele gegeben von Leuten, die aus dem Knast eine Wahlkampagne probiert haben zu führen. Ist rein schon logistisch relativ schwierig, weil man ja nicht Wahlkampfveranstaltungen machen kann. Jetzt im Fall von New York wäre es auch eine grosse Überraschung, wenn für Trump eine Haft zur Diskussion stünde. Wahrscheinlich ging es eher um einen Buß oder so. Aber das sind alles offene Fragen, die man muss warten muss. Ich denke, wenn er im Fall von Georgia oder auch im Fall des Sonderermittler verurteilt würde wegen schweren Delikten gegen Demokratie und gegen den demokratischen Prozess, dann würde es für die Republikaner wirklich langsam schwierig zu argumentieren, warum dass man so einen nochmal zur Wahl stellt.
Also was man heute, glaube ich, klar kann sagen, der Donald Trump, der wird uns im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Wer die aktuelle Berichterstattung aus den USA will weiterverfolgen, der findet natürlich bei uns auf der Webseite und in der App immer aktuelle Beiträge. Und dem kann ich auch den USA-Podcast «Alles klar Amerika» sehr empfehlen, unter anderem auch mit dem Fabian Fellmann. Der erscheint alle zwei Wochen und den könnt ihr auch überall dort hören, wo ihr auch apropos hört. Danke vielmals, Fabian, für die Einschätzungen.
Danke, Mirja. Ich glaube, wir werden bald wieder miteinander reden.
Vielleicht auch mal über ein anderes Thema wie der Trump. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.